بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للدكتور الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 30. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستوك بيد الله dem Herrn der Welt, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sind auf den edlen Gesandten, unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung des Buches, die Botschaft oder die koranische Botschaft vom Großgelehrten Farid al-Ansari, möge Allah azza wa jalla mit ihm barmherzig sein. Und so sind wir angekommen beim Vortrag Nummer 30. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلك المسألة التي عرضها السائل على مصنف الرسالة، وكانت المسألة: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بسؤالين. قال له: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله؟ هذا هو السؤال الأول. ثم اسألها: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فمن عرف الله تعالى وعرف القرآن استطاع أن يجدد دينه. فبدأ المصنف يجيب رحمه الله تعالى على المسألتين، فبدأ بتعريف القرآن لأنه الوسيلة لمعرفة الله رب العالمين، فقد عرفنا ربنا عز وجل بآياته ومخلوقاته، بآياته الشرعية أي في المنهاج الذي أنزله على أنبيائه ورسله الكتب، ففيها عرفنا ربنا على ذاته. فمن الخطأ أن تقول عرفنا الله بالعقل، أبدا، إنما عرفنا الله تعالى بآياته ومخلوقاته. ولا شك أن العقل من المخلوقات، لكن ليس هو وحده الذي من خلاله نصل إلى ربنا. فكم من أصحاب عقول ضلوا وابتعدوا عن الله رب العالمين عندما ابتعدوا عن نور وحي السماء. فهناك من عبد شمسا، وهناك من عبد قمرا، وهناك من عبد كوكبا ونجما، وهذا بالعقل. إذن العقل وحده لا يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل، لكن لابد من نور الوحي لذا نقول عرفنا الله تعالى بآياته ومخلوقاته. الآيات أي المنهج، الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، فالله تعالى عرفنا على ذاته في كتبه ومنهاجه على يد أنبيائه ورسله. ثم الآيات الكونية التي بثها ربنا في كونه من سماوات وأراضين، من بحار وجبال كالأوتاد، من مخلوقات متعددة، نباتات وجمادات وحيوانات، كذلك الإنسان نفسه آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا عرفنا الله عز وجل عن طريق الآيات والمخلوقات، فبدأ المصنف يعرفنا على القرآن، ثم انتقل بنا بعد أن عرفنا على القرآن إلى التعرف على الله عز وجل، وقال الخطوة الأولى في التعرف على الله عز وجل بعد أن عرفت القرآن أن تعلم أنك مخلوق وأن الله خالق، هكذا. فمن علم أنه مخلوق وأن الله خالق عندها عظم ربه جل جلاله. فبدأ المصنف يتكلم عن قضية الخلق، تكلم عن خلق السماوات والأراضين في ستة أيام، تكلم عن خلق آدم في مراحل وأطوار، من تراب إلى طين، إلى حماء مسنون، إلى صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه من الروح التي خلقها الله ولا يعلم سرها إلا الله عز وجل. فالروح لا كما يفهم بعض العوام والبسطاء أنها روح الله عز وجل، هذا كلام باطل. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهي خلق من خلق الله وسر من أسرار الله لا يعلم كنهها إلا الله رب العالمين. علشان لما تقرأ كده عن عيسى روح الله، نفس الروح المخلوقة التي خلقها الله وبها تكون الحياة في جميع أجناس المخلوقات الإنسية والجنية، وكذلك ما شاء الله تعالى له أن يحيا بهذه الروح. فهي روح مخلوقة وليست من الله عز وجل كما يزعم أهل الباطل وأهل العناد ليثبتوا أن عيسى هو الله، وهذا من أبطل الباطل. فالروح التي بها تكون الحياة خلق من خلق الله جل جلاله، تقوم بذاتها، لها قيام بذاتها، وليست جزءا من الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهي روح مخلوقة خلقها الله تعالى وجعلها سرا من أسراره، بها تكون الحياة، بها تكون الحياة. فنفخ الله عز وجل بهذه الروح في آدم عليه السلام فكانت الحياة، علمه أسماء كل شيء، أسجد له الملائكة وكان مكان. فآدم خلق على مراحل، كذلك ذرية آدم داخل رحم الأم الجنين يتقلب في أطوار ومراحل، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم، ثم النفخ فيه من الروح، ثم تكون الحياة إن شاءها الله عز وجل. فوقفنا مع هذا الباب وقلنا لماذا هذه المراحل وهذه الأطوار، والله تعالى هو القدير المقتدر القادر، يكون الشيء يكون فيكون، فلماذا أطوار ومراحل؟ قلنا لنتعلم أمرين: الأول الصبر والحلم والرفق وعدم العجلة، هذا باب. الباب الثاني سنة التدريج في أمرك كله، وهذا قادنا بطبيعة الحال للحديث عن التدريج في الدعوة إلى الله تعالى في زمن النبوة. وعلمنا أن مرحلة الدعوة في ظل النبوة مرت بمراحل عدة، منها التهيئة للنبوة والرسالة، ثم بدء الوحي والدعوة إلى الله سرا في دار الأرقم، ثم بعد ذلك مرحلة الجهر بالدعوة، ثم بعد ذلك مرحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك إقامة الدولة في مدينة رسول الله والركائز التي بنيت عليها دولة الإسلام في عهد النبوة. وكان من بين الركائز بناء المسجد، الأخوة الإيمانية، المعاهدات مع اليهود ومع غير المسلمين في المدينة، بناء جيش قوي. فتكلمنا عن المسجد وبدأنا نتكلم عن الأخوة الإيمانية، وبدأنا مع منهج الإسلام في توثيق روابط الإخاء الإيماني، وده اللي احنا ما زلنا أمامه لأهمية الباب. فيما مضى ذكرنا أن الإسلام نهى عن الظلم ليحرص على حق الأخوة. ذكرنا أيضا الإنسان الإسلام نوه لهذا الحق بذكر الحقوق والتكافل الإيماني بين المسلمين، وهذا الذي ما زلنا نفصل فيه وسوف نواصل بعد أن يترجم المترجم.
Eine kleine Wiederholung für die Geschwister, die vielleicht bei dem letzten Unterricht nicht dabei waren. Wir haben angefangen, wie gesagt, mit dieser Vortragsreihe, in dem wir eine Frage erwähnt haben, die dem Autor gestellt wurde, der gefragt wurde, wie erneuere ich bzw. wie erfrische ich meinen Iman? Und da hat der Autor auch geantwortet, indem er ihm gesagt hat, um dies zu erreichen, musst du deiner eigenen Nefs zwei wichtige Fragen stellen. Erstens, ja Nefs, kennst du Allah? Und zweitens, ja Nefs, kennst du den Koran? Wir haben gesagt, dass es ausschlaggebend ist für denjenigen, der Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangen möchte, dass er Kenntnis über den Koran erlangt. Denn es ist falsch, wie diejenigen, die sagen, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Allah subhanahu wa ta'ala hat zwar jedem Menschen einen Verstand gegeben, damit er damit begreift, damit er diesen einsetzt, aber es ist falsch zu sagen, ich habe Allah mit meinem Verstand erkannt. Denn diese Denkweise bzw. diese Aussagen kommen oft von verschiedenen Irreführungen innerhalb des Islam, die versuchen, ihren Verstand über der islamischen Gesetzgebung zu stellen, indem sie sagen, das, was mein Verstand für logisch sieht, das nehme ich an, und das, was er nicht für logisch nimmt, das stoße ich ab, und das ist keine islamische Denkweise. Also haben wir gesagt, es ist wichtig für denjenigen, der Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala haben möchte, dass er Kenntnis über Allah erlangt, indem er Kenntnis über den Koran erlangt. Denn da hat uns Allah subhanahu wa ta'ala gezeigt, wie man ihn kennenzulernen hat. Und zwar erkennen wir Allah subhanahu wa ta'ala anhand seiner Zeichen. Einmal die Zeichen in der islamischen Gesetzgebung und einmal die Zeichen in der Umgebung bzw. in der Umwelt, die ein jeder von uns wahrnehmen kann. Wenn du nun so weit gekommen bist, Kenntnis über den Koran erlangt hast, um dann die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen, ist es wichtig, dass du dir selbst eine Frage stellst, und zwar, wer bist du eigentlich? Yani, wenn du Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala haben möchtest, ist es wichtig, dass du dir selbst mal die Frage stellst, wer bist du eigentlich? Und dann wirst du ganz schnell zum Entschluss kommen, dass du ein Geschöpf bist. Ja, also ganz total unabhängig von allen Faktoren. Ja, der Fakt ist, du bist ein Geschöpf. Und für jedes Geschöpf muss es einen Schöpfer geben. Und dann wirst du dazu kommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer aller Dinge ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns aus einem wichtigen Grund erschaffen hat, damit wir ihm dienen, so wie es Allah im Koran erwähnt hat. Und dann sind wir fortgefahren und haben erwähnt, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen hat. Yani dieses Geschöpf, das den Auftrag hat, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, wie wurde es von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen? Vorher haben wir in Surat al-Mu'minun darüber geredet, wie Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam erschaffen hat. Und dann ebenfalls, wie er die Menschen, die Nachkommen von Adam erschaffen hat, die allesamt aus einem, yani aus einem Samenerguss entstanden sind und dann zu einem Fleischklumpen, zu einem Anhängsel und so weiter und so fort. Ebenfalls haben wir uns die Frage gestellt, wieso hat Allah den Menschen auf diese Art und Weise erschaffen, beziehungsweise in verschiedenen Etappen erschaffen, obwohl Allah dazu in der Lage ist, zu einer Sache zu sagen, sei und sie ist. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sagen können, sei und sie ist in der Erschaffung der Himmel, der Erde, in der Erschaffung des Menschen und so weiter und so fort. Dies, haben wir gesagt, hat zwei wichtige Weisheiten. Einmal soll es uns beibringen, geduldig zu sein und sanftmütig und nachsichtig in verschiedenen Hinsichten, dass man geduldig an eine Sache rangeht, aber ebenfalls auch die Sunna, die Allah subhanahu wa ta'ala anwendet, die in dieser Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala so anwendet, indem er verschiedene Dinge über verschiedene Etappen hat erschaffen lassen. Und wie wir erwähnt haben, wie er den Menschen erschaffen hat, aber wie auch Allah Himmel und Erde erschaffen hat, in verschiedenen Etappen. Und dies ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Da'wah gelehrt bekommen. Und wenn wir sehen, die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala, yani der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der erfolgte nicht einfach so, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die erste Offenbarung bekommen hat und dann ging er sofort raus und so weiter und so fort, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Gesandten darauf vorbereitet, auf die Offenbarung, die kommen wird. Yani eine sehr, sehr lange Zeit davor, bevor überhaupt der erste Vers offenbart worden ist. Und dann, nachdem die Offenbarung kam, hat Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Auftrag gegeben, dass er zuerst mal seine Nahestehenden yani warnt, dass er seine Nahestehenden warnt und sie yani zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft und dann die yani immer weiter der Kreis wurde und dann, indem sie die Dauer gemacht haben, yani im Verborgenen und dann wurde sie im Offenkundigen und so weiter und so fort. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten die Hijra yani auferlegt, indem sie von Mekka nach Medina geflüchtet sind. Und hier war es so gewesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba eine islamische Gesellschaft aufgebaut haben. Aber auch diese islamische Gesellschaft kam ja nicht Stück für Stück, um uns beizubringen, dass man gewisse Dinge in Etappen erschaffen muss, beziehungsweise gewisse Dinge, wenn man das Ziel erreichen möchte, dass man da stückchenweise hinarbeitet, bis man das große Ziel erreicht. Von den verschiedenen Etappen, die zum großen Ziel führen sollten, war einmal das Errichten eines Gotteshauses, ja, damit die Pflicht zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit die Muslime die Pflicht erfüllen können, aber auch die Stärkung der Brüderlichkeit. Und hier haben wir uns ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam angeguckt, der uns lehrt, wie man eine islamische Brüderlichkeit, wie diese Brüderlichkeit auf islamischen Pfeilern so aufgebaut ist, damit sie eine Brüderlichkeit ist, so wie sie Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von uns erwarten. Und bi idhnillahi ta'ala werden wir heute genau da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
Ma zinna ikhwat al-iman al-islam ma'a hadithi Abi Huraira alladhi akhrajahu Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la tahasadu ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. تكلمنا عن الحسد وأقسامه، تكلمنا عن النجش وبينا معناه، تكلمنا عن التباغض وأحكامه، تكلمنا عن التدابر في آخر لقاء وبينا أحكامه من الهجر الشرعي وضوابطه. في هذا اللقاء نواصل، فمع قول نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بعض بيع بعض. معنى هذا الكلام النبي عليه الصلاة والتسليم يحذر من كل ما يؤدي إلى هدم رابطة الإيمان أو إلى وجود الحقد أو البغض أو الكراهية في نفس المسلم. ومن ذلك ربما يكون هناك تاجر يبيع بعض السلع، بجواره تاجر آخر يبيع نفس السلع، فيأتي المشتري فيشتري السلعة من أحدهما مقابل مبلغ معين، فإذا بالتاجر الآخر يذهب إلى المشتري ويقول دعها وسوف أبيعك إياها بأقل مما باعك فلان. صاحبنا بعد ما اشترى يروح يرد السلعة للبائع الأول ويشتري من الثاني. هذا الفعل محرم في ديننا. لماذا؟ لأنه يقضي على الأخوة الإيمانية. الآن لما أكون أنا تاجر وبجواري أخي فلان تاجر وأبدأ أحاربه في بيعه وشرائه لكي أحظى أنا بالبيع دونه، هذا ليس من الإسلام. بل كلكم يعلم أن الإسلام انتشر في الكثير من دول العالم الغربي عن طريق التجار المسلمين. دولة أندونيسيا مثلا أكبر دولة إسلامية في آسيا، كيف وصلها الإسلام؟ لم يصلها الإسلام بالسيف. الإسلام لم ينتشر قط بالسيف، هذه فرية وشبهة كاذبة باطلة يدعيها أعداء الإسلام في كل زمن ومكان من أجل الطعن في هذا الدين العظيم. نقول يا قوم أين كان السيف عندما ظل النبي وأصحابه 13 سنة في مكة يعذبون وتنتهك الحرمات ويطردون من بلادهم والإسلام ينتشر ويزيد؟ هل رفع النبي سيفا في مكة؟ الإجابة لا. عجيب أمر من يكذبون على الإسلام. 13 سنة في مكة اضطهاد وظلم وطرد وقتل، الإسلام كان بتشرب لنا. كيف أسلم بلال؟ كيف أسلم صهيب؟ وكيف أسلم مصعب؟ كيف أسلم عمار وياسر وسمية؟ كيف أسلم الصديق وعثمان وعمر وعلي خديجة؟ هل رفع سيف حتى يدخل الإسلام؟ الإجابة لا، بل الإسلام كان بيزيد وبينتشر بين القبائل في الفترة المكية. طيب، انتقل النبي للمدينة. أول معركة كبرى كان اسمها بدر. هل النبي اللي راح يقاتل المشركين ولا هم اللي جم من مكة إلى المدينة؟ ده هو في المدينة، أتوا إليه من مكة إلى المدينة. فين السيف؟ ده أنتوا اللي جايين تقتلونا. طيب، أحد كانت فين؟ برضو كانت في المدينة. النبي قاعد في المدينة، مين اللي بيقاتله؟ مشركوا مكة، جايين من مكة 500 كيلو سفر على الدواب من أجل قتال النبي وأصحابه. طيب، الخندق كان فين؟ كان في المدينة. والأحزاب جايين منين؟ من مكة ومن ضواحيها، قبائل العرب بأسرها. خلاص، الأحزاب في المدينة، فين السيف؟ ده انتوا اللي جايين تقتلونا وجايين تحاصرونا. 23 سنة ما رفع السيف إلا على المعتدي، الظالم المتجبر الذي يأتي لقتل المسلمين أو ينتهك الحرمات أو يمنع الحق أن ينتشر. إذن الإسلام انتشر بالحكمة، بالدعوة إلى الله عز وجل. أندونيسيا كما ذكرت لكم من أكبر دول الإسلام، انتشر فيها الإسلام عن طريق ماذا؟ التجار، كانش فيه سيف ولا شيء. طيب، الآن الإسلام ينتشر في الغرب، كيف ينتشر؟ في سيف؟ والله أبدا، بل بالحكمة وبالدعوة. فهذه فرية وأكذوبة يرددها دائما أبدا أهل الباطل ليشوه صورة الإسلام. طبعا هذه الفرية لا تنطلي على مسلم، ولكن الهدف منها غير المسلمين، هو الهدف من تلك الشبهات ليس المسلم، المسلم يعرف دينه جيدا، إنما الهدف غير المسلمين ليشوهوا صورة الإسلام، لأنهم يشعرون بخطر الإسلام وانتشاره، فيشوه الصورة عند غير المسلمين فلا يقبلوا على الإسلام بداية. ولكن يأبى الله تعالى إلا أن ينتشر هذا الحق كما وعد في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه ورسله، لأن الإسلام دين الله عز وجل. فالشاهد أن الإسلام انتشر عن طريق التجار، التجار عندهم صدق، عندهم أمانة، لا يعرفون الخيانة ولا يعرفون الغش ولا الخداع كما نرى اليوم من كثير ممن ينتسبون لهذه المهنة، مهنة التجارة، غش وخداع ونصب وأكل لأموال الناس، وهذا كله يمحق البركة من البيع والشراء. فتجد هؤلاء دائما مشتتين، لا بركة في مالهم، بل تتكاثر عليهم الديون، ومنهم من يشهر الإفلاس، ومنهم من يتعرض لابتلاءات وعقوبات. لماذا؟ لأنه أخذ المال من غير حله، فلا بركة فيه البتة. فالإسلام يقول لنا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني لا تذهب إلى مشتر قد اشترى من تاجر آخر لكي تستميل قلبه فيترك سلعة أخيك المسلم ليشتري منك أنت، عن طريق بقى إنك تذم في سلعة أخيك. بعضهم إيه؟ لا 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 لا، دي مش أصلية، أنا عندنا الأصل عشان يبيعه. طيب، لا لا لا، ده بيغالي قوي، تعال تعال أنا أجيبلك بأقل من كده كتير. وفي سمسرة كده تجد بعض التجار من خبثهم يشغل اتنين تلاتة من العيال اللي عنده دول في الأسواق ويتتبعوا المحلات، ده راح يشتري من عند فلان، تعال تعال تعال، السلعة دي اللي انت شايفها عجبك دي بعشرة، هنا هيدالك بتمانية، تعال وبأكرمني بس اديني الشاي بتاعي. حاضر. وهكذا مسكين هذا الذي يبيع دينه بدنيا غيره، انت فاهم؟ يعني هذا الذي يبيع دينه بدنيا ايه؟ غيره، مش هيستفيد حاجه. مين اللي يكسب المكسب كله؟ التاجر. وانت يا مسكين انت ايه؟ شويه فتافيت، فلن تستفيد في دنيا ولكن خسرت دين. واضح؟ فيجي الاسلام يقول لك ابدا، هذا محرم. النهي هنا نهي تحريم يا إخوة، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فإن علمت أن فلانا قد اشترى سلعة من فلان فاحذر أن تستميل قلبه ليتركها من أجل أن يشتري منك أنت، فهذا نهي تحريم، فأنت آثم إن فعلت، لأن هذا يقضي على رابطة الأخوة الإيمانية. نعم.
So machen wir weiter, wie wir vorhin erwähnt haben, bezüglich der islamischen Brüderlichkeit. Wir erwähnen den Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, der bei Imam Muslim überliefert wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Seid nicht neidisch aufeinander. Yani wir haben kurz zu erwähnen, wir haben gesagt, dass dieser Hadith yani sozusagen ein Fundament legt für eine korrekte islamische Brüderlichkeit. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Seid nicht neidisch aufeinander und überbietet einander beim Handeln nicht, hasst nicht einander, wendet euch nicht voneinander ab, unterbietet einander nicht beim Kauf, sondern seid im Dienste Allahs Brüder. Ein Muslim ist das Bruder jedes Muslims, er fügt ihm kein Unrecht zu, er verachtet ihn nicht und er lässt ihn nicht im Stich. Die Gottesfurcht, ja, die Taqwa, ist im Herzen, dabei zeigte er dreimal auf seine Brust. Es ist schlimm genug, wenn jemand seinen muslimischen Bruder verächtlich behandelt. Blut, Besitz und Ehre beim jeden Muslim sind für einen anderen Muslim verboten. Dieser Hadith überliefert, bei Imam Muslim bezüglich der Aussage von Abu Huraira radiallahu anhu, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. In dem vergangenen Unterricht, liebe Geschwister, haben wir über die ersten Passagen dieses Hadithes gesprochen. Und zwar haben wir erläutert, was es bedeutet, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, seid nicht neidisch aufeinander. Dies haben wir erläutert. Ebenfalls überbietet einander beim Handeln nicht. Hasst nicht einander. Wendet euch nicht voneinander ab. Das war Thema des letzten Vortrages, in dem wir darüber geredet haben, dass es verboten ist und die Art und Weise, wie man sich von einem Bruder abwendet. Heute widmen wir uns dem nächsten Teil dieses Hadithes, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und unterbietet einander nicht beim Kauf. Wenn wir all diese Aussagen sehen oder all diese Textpassagen sehen in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann sehen wir, dass dies alles Dinge sind. Ja, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, seid nicht neidisch aufeinander beispielsweise, dann ist das gesprochen in einer Befehlsform. Das heißt, derjenige, der so handelt, der handelt im Haram. Ja, dies ist absolut verboten. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und hasst nicht einander. Und den Hass haben wir ebenfalls erläutert und unterteilt in zwei. Das heißt, derjenige, der so hasst, wie es derjenige, der nicht so hasst, wie es sein sollte, der bewegt sich ebenfalls im Zustand des Verbotenen, des Haram. Deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam und unterbietet einander nicht beim Kauf. Das heißt, dies ebenfalls als eine Befehlsform gesprochen. Derjenige, der so handelt, der begeht Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das, dass man sich nicht beim Handeln unterbieten sollte? Ja, nee, so wie man das heute kennt und was ebenfalls sehr, sehr verbreitet ist im Markt, vor allem bei den großen Märkten, wenn man in Großstädten ist oder ähnliches, vor allem in unseren Heimatländern, dann ist es so, dass beispielsweise, wenn ich zu einem Händler gehe und nicht mehr etwas Bestimmtes kaufen möchte, sagen wir mal, dieser Artikel kostet 10 Euro, dann derjenige, der nebendran ist, der sagt mir beispielsweise, komm zu mir, ich verkaufe dir genau denselben Artikel, beispielsweise für 8 Euro oder für 9 Euro oder wie auch immer. Das ist genau das, was damit gemeint ist, dass man sich nicht unterbieten sollte. Oder wie wir es auch heutzutage kennen, ja, nee, in Großmärkten, wenn ich ein Händler bin, oder sagen wir so, die Händler, die große Läden haben, die haben meistens auch ein, zwei Laufburschen eingestellt. Diese laufen lediglich über die Märkte und versuchen, Kundschaft abzuwerben. Ja, beispielsweise, er sieht, dass er zum Händler XY geht, der genau dieselbe Ware hat, und dann versucht er ihn von dort abzuwerben, indem er sagt, guck mal her, der Laden drüben um die Ecke, gehst du links rum, der hat viel bessere Ware und die ist viel, viel günstiger als bei dem hier. Das ist genau das, was damit gemeint ist. Und dadurch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Befehlsform gesprochen hat, bedeutet das, dass derjenige, der so handelt, dass er haram gehandelt hat. Derjenige begeht sich in eine Sünde, derjenige, der versucht, Kunden abzuwerben. Das heißt, indem man sich den Preis drückt. Vielmehr sollte ein islamischer oder muslimischer Händler in dem Sinne, sollte eigentlich so sein, wie es Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Und so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Menschen beigebracht hat, wie man korrekt zueinander sein sollte. Und das ist auch der Grund, weshalb, ja, wie beispielsweise, wie es heute sehr bekannt ist, dass sich, man sagt, dass sich der Islam in Asien, in Teilen wie beispielsweise Indonesien, Malaysia oder ähnliche Länder, dass sich dadurch ausgebreitet hat, indem die Händler fair zueinander waren. Ja, indem die Händler beispielsweise derjenige, der einen Handel gemacht hat und schon seine Tasche für den Tag gefüllt hat, dass er ihm beispielsweise, jeder ist abgelenkt jetzt, ne? Dass er ihm beispielsweise gesagt hat, geh zu meinem Bruder, der und der Händler, der hat für heute noch nichts verkauft. Und so ist es eigentlich, wie der Muslim sein sollte. Ja, guck mal, wie sie früher waren, dass sie so waren, dass sie ja, den Kunden zu einem anderen Laden geschickt haben, einfach nur, weil man wusste, dieser Händler, der hat heute noch nichts verkauft und ich wünsche ihm nur das Beste, deswegen schicke ich diesen Kunden. Ich habe für heute genug verkauft, ich schicke ihn dahin und dahin, damit auch mein Bruder für heute etwas verkauft und etwas mit nach Hause nimmt. Und das ist eigentlich so, wie der Muslim sein sollte. Traurigerweise sind wir heute aber genau das Umgekehrte. Ja, es ist nicht so, dass du sagst, geh zu dem, sondern man sagt ihm, geh auf jeden Fall nicht zu dem. Ja, nur damit man sich selbst seine eigene Tasche füllt. Und das ist nicht das, wie der Islam sein sollte. Deswegen, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, in so vielen Teilen der Erde hat sich der Islam dadurch verbreitet. Denn die Da'wah ist nicht immer nur, yani viele Leute denken, die Da'wah, yani wenn ich Da'wah sage, dann ist damit der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala gemeint. Viele denken, dass die Da'wah nur stattfindet, indem man beispielsweise immer nur am Reden ist. Die Da'wah kann auch, yani, die beste Art, wie man die Da'wah vollzieht, ist, dass man schweigt. Ein schweigender Da'iyah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Leute erkennen dich an deinem Charakter, an deinen Charakterzügen, an deinen Charaktereigenschaften und sie wollen dann in den Islam eintreten, weil sie diese korrekte Eigenschaften von dir sehen. Und das ist der Grund, weshalb sich der Islam in vielen Teilen der Erde auf diese Art und Weise verbreitet hat, weil diese ehrlichen muslimischen Händler, weil sie so eingestellt waren und so korrekt waren, wie es Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von einem Muslim verlangen. Aber traurigerweise hören wir heute oft, der Islam wurde nur durch das Schwert verbreitet und durch das Schwert und durch das Schwert und so weiter und so fort. Und dies spricht ja keineswegs, dies entspricht keineswegs der Wahrheit. Natürlich gab es Schlachten, es gab Kriege und so weiter und so fort. Aber nicht aufgrund dessen, dass wir sagen, der Islam wurde lediglich mit dem Schwert verbreitet, sondern vielmehr auf die Art und Weise, wie die Muslime erzogen worden sind. Ja, erstens vom Buch Allahs und zweitens von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam all diese Eigenschaften verboten hat in diesem Hadith, wenn wir diesen als Grundlage benutzen, dann ist dies nur geschehen, damit die Brüderlichkeit nicht darunter leidet. Ja, damit die islamische Brüderlichkeit, wie wir gesagt haben, eine islamische, korrekte Brüderlichkeit, damit sie nicht darunter leidet. Und einer der Gründe ist es, dass man sich nicht untereinander unterbieten soll beim Kauf bzw. beim Verkauf.
بعد هذه النواهي التي تحقق الأخوة الإيمانية جاء الأمر بقول النبي عليه الصلاة والتسليم وكونوا عباد الله إخوانا أمر الوجوب وكونوا عباد الله إخوانا قال العلماء هذا الأمر بمثابة التعليل لما سبق أي إن أردتم تحقيق الأخوة الإيمانية حقا فعليكم ألا تحسدوا ولا تبغض ولا تدابر ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني كل المناهي السابقة إن اجتنبتموها حققتم الأخوة الإيمانية الصادقة بل والأمر هنا يا إخوة في هذا الحديث وكونوا عباد الله إخوانا فيه أمر بما يجب أن يحقق الأخوة الإيمانية فأنت مطالب بفعله يعني كل ما يكون سببا في توثيق الروابط بينك وبين المسلمين عليك أن تسعى في تحقيقه من ذلك مراعاة حق أخيك المسلم عليك وهذه الحقوق بينها النبي عليه الصلاة والتسليم في الصحيحين ومن ذلك مثلا حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست في ست أمور تدور بين الوجوب والحتم وتدور بين الوجوب والندب الواجب المندوب أي الذي فيه تأكيد على فعله وينبغي لك الفعل فقال حق المسلم على المسلم ست وعددها النبي عليه الصلاة والتسليم فقال قيل ما هن يا رسول الله سئل النبي ما هن ما هذه الست التي ينبغي لي أن أحققها مع أخي المسلم قال إذا لقيته فسلم عليه إذا لقيته فسلم عليه هذا واحد وإذا دعاك فأجبه وإذا دعاك فأجبه الثالث وإذا استنصحك فانصح له أي طلب منك النصيحة وإذا استنصحك فانصح له. الرابع وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا عطس فحمد الله فشمته. الخامس وإذا مرض فعده. وإذا مرض فعده أي زره، زيارة المريض تسمى بالعيادة لخفتها. وإذا مات فاتبعه. وإذا مات فاتبعه أي اتبع جنازته. كم حق دول؟ 6 حقوق تدور بين الوجوب والإلزام وبين وجوب الندب. ولأن كلمة حق لما تأتي في القرآن والسنة تأتي بعدة معاني. من معاني الحق 1 الوجوب، فعندما يكون بحق المسلم على المسلم أي ما يجب له، أدي 1. وكما يأتي بمعنى الإلزام أي يلزمك، كما يأتي بمعنى الصدق. الحق بيأتي في اللغة بمعنى الصدق. إذن يدور الحق في لغة العرب وفي القرآن والسنة بين أمرين أو بين قضيتين في الأحكام، الوجوب والإلزام، أي ينبغي عليك الفعل وإن لم تفعل فأنت آثم، تأثم. المعنى الثاني للحق إن مندوب ندب حرص وإلزام، أي لا يأثم من تركه، لكن حرص النبي على الفعل كصلاة الوتر مثلا من الرواتب، لكن مما حرص النبي على فعله وكان لا يتركه لا في السفر ولا في الحضر، فده يعني قريب من وجوب الإلزام اللي يأثم تاركه، قريب لكن لا يأثم تاركه خلاص. إذن لما يقول حق المسلم على المسلم لكن تبه، فهذه الحقوق المذكورة في حديث النبي منها ما هو فرض عين، يعني إن لم تقم به تأثم، ومنها ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، ومنها المندوب ندب إلزام، يعني ما تقصر فيه، ما تقصر فيه. فتعالوا لنرى تلك الحقوق في عجالة. حق المسلم على المسلم، انتبه، 6 إذا لقيته فسلم عليه. من المعلوم أن إلقاء السلام سنة، سنة آكدة، يعني ينبغي الحرص عليه، لكن من تركها هو غير آثم على كل حال خلاص، إنما هي من المندوبات ندب قريب من الإلزام، عليك أن تحرص، لأن في إفشاء السلام توثيق لروابط الأخوة. في حديث النبي أيضا في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تحابوا، ولا تحابوا، عفوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أي انشروه. والسلام هنا عام، ولا شك أن على رأسه التحية، فتحيتنا سلام وبركة ورحمة وأمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية الإسلام. ما عندنا الصباح الخير ولا مساء الخير ولا العوافي ولا سعيدة، هذه ليست لنا، هذه لغيرنا. تحياتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندناش تحية في الصباح وتحية بعد الظهر وتحية في المساء كحال الفرنسيين وغيرهم. بونجور دي في الصباح، بونوي بعد الظهر، بونسواغ بالليل، كذلك في الإنجليش خلاص عندهم تحية في الصباح وتحية بعد الظهر وتحية في الليل. صرا في الصباح لك جود مورنينج، مورنينج دي انجلش، احنا خش على الالماني ولا ايه، نقول لك جود مورنينج، مورنينج برضو مورنينج دي جايه Good morning English. صباح الخير. خلاص. Good afternoon. بعد الظهر. Good evening. بالليل. في الدويتش كذلك عندهم نفس ال. Good morning. صباح. Good tag. طخ طخ طبعا اللغه الزرلنديه يعني هي غوتن تاغ بس هم عندنا في الزرلند يقول لك طخ 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 مش مشكله صح؟ صح. وبعدين في المساء اسمها ايه بقى؟
غوتن
نابنت. انا عندي في الاسلام ابدا عندي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الصباح بعد الظهر في المساء في اي وقت. صباح الخير مساء الخير هذه تحيات الجاهلية. كان العرب في الجاهلية يقولون عمت صباحا عمت مساء. وهذه التحيات عند العرب لها أصل وثني من عند الهندوس والحضارات القديمة الوثنية، لأنهم يؤمنون بتعدد الآلهة، فعندهم للكون إلهان، إله النور وإله الظلام. واضح؟ فإله النور تحياته عندهم صباح الخير، إله الظلام مساء الخير، مساء الخير هكذا. وده اللي بنشروه في أفلامهم للأطفال وما شابه ذلك، العقائد الباطلة اللي هي بتدعو لتعدد الآلهة، زي المسلسل اللي كان قديما بيعرض اسمه هيركليز. اسمه إيه الآن بالألماني؟
أكيد هيركوليز.
هيركوليز هو ده، بس هو بالإنجليز اسمه هيركوليز، ماشي كده؟ اللي هو ابن آلهة الخير اللي هو بينقذ البشرية يعني. وبعدين في قدامه قوة أخرى، إله الشر وإله مش عارف إيه، وده اللي بيدافع عن الحق يعني ابن الإله. هيراقل. أيوه هيركوليز، هيراقل إلى آخره، زي سوبرمان سبايدر مان، ما دي كلها بتصب في نفس الفكر الباطل. خلاص، اللي هو فكر ايه؟ تعدد الاله، ان الكون له. وبعد كده يجيب لك في الوسط كده قال الاله بقى، يقول لك في صوره واحد لابس ابيض فابيض ولحيه وعصا، وهو ده اللي بيؤمر وينهى بقى اولاده دول كلهم، يعني ما هي شركه، يعني شركه الالهه. وده اللي بيغرسوه في نفوس اطفالنا صغارا، عشان كده لابد على الاب والام ينتبهوا لابنائهم ماذا يشاهدون، ان دي بترسخ عند الاطفال ده العقائد الباطلة بالضبط، زي ما كانوا يعرضوا حاجة اسمها سلاحف النينجا. طب شوف كده أسماء سلاحف النينجا، تجد أمر عجيب، إنهم اختاروا أسماء الملاحدة العالميين حتى يربى أطفال المسلمين على حفظ أسماء الملاحدة فقط، وهم دول أرباب النهضة، زي مايكل أنجلو. صح؟ شو واحد اسمه كده مايكل أنجلو؟ هدي واحد. والثاني رونالدو، رونالدو دافنشي الذي رسم في كنيسة في فرنسا الأنبياء عراة، وكان يسخر من الأديان، اللي عمل الموناليزا عشان ترتاح يعني، وبيسموه مؤسس النهضة الحضارية، وكان ملحدا يطعن في جميع الأديان. خلاص، دوناتيلو. خلاص، لكن ما فيش مثلا كرتون يسموه عمر وعثمان وعلي، لكن لازم يغرس في أطفالنا حب من أفسدوا في الكون وهكذا، فينشأ لأنهم دول الأبطال، هم دول بينقذوا العالم، ماشي كده؟ يبقى العالم كان ضايع ودول جم إيه؟ أنقذوا العالم. نقول لهم لا، الذي أنقذ البشرية هو خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله بالقرآن، ومن بعد الخلفاء الراشدين وأصحاب الغر الميمين، ومن صار على الضرب من الأئمة والفقهاء والعلماء الراسخين العاملين، فهم يريدون إبعاد أبناء المسلمين عن قيمهم، وعلى الجهة المقابلة يأتون برموز الإسلام يشوهون صورهم. يجيب لك مثلا مسلسل عن هارون الرشيد، كيف حال هارون؟ مجالس له وغناء ورقص وجواري ونساء، ولابس عامل زي الطاووس يلبس الحرير، وحتى لحيته عامل سكسوكه كده، حته شعر كده اهو، ورسمهم ليه؟ هم دول عظماءكم، كانوا بتوع نساء وجواري. وده من ابطل الباطل، هارون الرشيد التقي النقي الورع العابد الزاهد المجاهد في سبيل الله، الذي كان يحج إلى بيت الله الحرم عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، هارون الرشيد الذي دك حصون الروم ورفع راية الإسلام عالية خفاقة، هارون الرشيد الذي كان عصره يسمى بالعصر الذهبي للخلافة العثمانية العباسية رضي الله عنه وأرضاه، هارون الذي كانت زوجته زبيدة سببا في رفع الحرج عن حجيج بيت الله الحرام من بغداد إلى مكة بشق الآبار والطرق من مالها الخاص. هارون الرشيد أبو الأمناء الأمين والمأمون، هذا هارون، هارون التقي النقي، هارون العابد الذي كان يقوم الليل في كل ليلة بمئة راكعة، ده عنده وقت للغناء والله. ها هذا هارون، هارون العامل بالقرآن، هارون الذي كان يجلس تحت قدم الإمام مالك بن أنس في مسجد النبي ليتعلم حديث النبي، هذا هارون الذي نعرفه من عظماء الإسلام، لكن يشوهون صوره. لماذا؟ يقول لك أي علاقة بالرموز بتوقظ في الأمة الهمم، طب اهدموا لهم رموزهم، وعلى الجهة الأخرى طلعوا بقى رموزكم الباطلة تكون هي القادة والسادة وهم اللي بينقذوا البشرية. فانتبهوا، انتبهوا لهذه الأمور، فلازم الأباء يتابعوا الأبناء بيشاهدوا إيه، بيتفرجوا على إيه، واضح؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها. يبقى احنا عندنا تحية اسمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص؟ يبقى تحيتي للمسلم السلام عليكم، مفيش حاجة اسمها مرجن، مرجن قولها لغير المسلم، ما تقولهاش للمسلم. طخ قولها لغير المسلم، ما تقولهاش للمسلم. جوتن طاق جوتن قول، هذه تحيات القوم، إن ألقوا عليك تحيتهم فرد عليهم تحيتهم، لكن أنت لا تتعامل مع المسلم بهذه التحيات، ما تقولش صباح الخير، ما عندناش صباح الخير، ما تقولش مساء الخير، ما عندناش مساء الخير، ما تقولش العوافي وسعيدة، مش بتاعتنا خالص خالص، سعيدة أنتوا عارفينها جاية منين كمان، يعني سعيدة مباركة، ها ما عندناش الكلام ده، عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف عبد الرحمن بن عوف عندما دخل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فجاء أبو جهل ليهدده ويتوعده، وكان عبد الرحمن اسمه عبد عمرو في الجاهلية، فلما أسلم وذهب للنبي قال ما اسمك؟ قال عبد عمرو، قال بل أنت عبد الرحمن، وغير النبي اسمه. فجلس عبد الرحمن بن عوف وجاءه أبو جهل، قال له عمت صباحا يا عبد عمرو؟ فنظر إليه هكذا ولم يجبه، قال عمت صباحا يا عبد عمرو؟ قال أما عن اسمي فقد غيره رسول الله فأنا عبد الرحمن، وأما عن التحية فتحيتنا في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندناش عمت صباحا، ما عندناش عمت صباحا هذه، خلاص. إذن لابد أن ننتبه، يبقى تحيتنا أمن وأمان ورحمة وبركة. فسبيل الإيمان المحبة، والإيمان سبيل للجنة، طب إيه سبيل المحبة؟ أفشوا السلام بينكم، يبقى احرص على إلقاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين، هكذا علمنا النبي، احرص. يبقى حق المسلم عليك لما تقابله تسلم عليه، وانتبه لأن احنا ابتلينا في هذا الزمان إن أصبح السلام بالإشارة دون قول، إلا من رحم ربي وعصم، يقابلك يعمل لك كده، إيه بتعمل هنا؟ يعمل لك إيه؟ إيه دي بقى؟ ما لسه جاي لك أهو، واحد تاني يعمله بدماغه كده، طيب، واحد تالت بقى يبقى ماشي كمان، يلعبك شفايف، طب بيقول إيه ده أنا ما سمعش، فأنا كل أنا عامله كده، أنا مش عارف بيقول إيه، هرد عليك إيه؟ سلم يا أخي الله يبارك لك، سلم وصافح، صافح أخاك المسلم، إذا تصافح المسلمان كده بس تساقط ذنوبهما من بين أيديهما كما يتساقط ورق الشجر، أو كما قال النبي صافح أخاك. السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. فالسلام يكون مع الإشارة، الإشارة وحدها لا يجوز عند فعل غير المسلمين، لكن الإشارة مع القول جائزة، لكن إشارة وحدها غير جائزة. طيب، وتسلم بتحية الإسلام، وتسلم على الجميع ممن تعرف ومن لم تعرف من المسلمين، واحضر سلام الخاصة، ده من علامات الساعة. يعني سلام الخاصة، يمر المار على جماعة فيتصفح وجوههم، فإذا وجد بينهم من يعرفه يسلم، إذا لم يجد لا يسلم. يا ابني مش دول مسلمون؟ نعم. طب ما تسلم على المسلمين، يقعد ينظر كده، لا عبد الكريم، وأنا عارف عبد الكريم بس من موجودين، السلام عليكم يا عبد الكريم. طب ما جنب عبد الكريم أيوب وإرتكن وفرقان، مش معنى يعني عبد الكريم فقط، ده اسمه سلام الخاصة، وهذا من علامات الساعة. أصل عبد الكريم شيخ وعالم، طيب ماشي، خصه بسلام بعد ما تسلم على الجميع لتبين منزلته، ده من حق العلماء وحق طلاب العلم إذا كانوا بين أناس من عوام ليسوا من أهل العلم ورأيت بينهم عالما، فأنت بتسلم على الجميع الأول وتيجي عند العالم تخصه بمزيد تحية، يعني السلام عليكم وبركاته، سلمت عادي وصفحت اهو الجميع، تيجي عند العالم تاخده في حضنك مثلا، تقبل رأسه مثلا عشان يعلم الناس قدر العلم، ماشي لا حرج، فأنت خصه منعم، لكن لا تفرده عن غيره بالسلام، يبقى تسلم على الجميع، يبقى ده حق المسلم. فهنا أفشوا السلام هنا، وهي في حديث النبي اللي بين إيدينا، حق المسلم اسمه إيه؟ ندب يصل للإلزام، يصل للإلزام. لكن انتبه، إن قلنا أن إلقاء السلام سنة تصل للإلزام، لكن نقول أن الرد عليها واجب، يأثم من لم يرد، تبقى معدي السلام عليك بص لك وما رضاش يرد عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله، ممكن لخصومة أو لكذا، أو ممكن لأنه يراك مبتدع مثلا. طب الرجل سلم، رد السلام، وإن كان مبتدعا انصح له برفق وعلمه وذكره بالله، يعني أنت دلوقتي لما وست في وشه كده وديته ظهرك كده وما رديتش السلام ووقعت في الحرج، هل أنت كده نصحته؟ أبدا. إيه علاقة رد التحية؟ رد التحية ده حقه عليه، ولا أنت بتكفره؟ دي حاجة تانية بقى، ده شأنك، إذا كنت بقى من بتوع التكفير مكانك مش بيننا، مكانك في مكان آخر، الله يبارك فيك. إذا كنت تكفر المسلمين بذنوب معينة فأنت لست على النهج ولست على المنهج. لماذا؟ منهج أهل السنة منهج عدل وإنصاف، لا يكفرون بالكبيرة أبدا، خلاص لا يكفرون بالذنب إلا من استحل، والاستحلال ليس معناه إصرار على ذنب، قد يكون إنسان مصرا على الذنب لكن له ليس مستحيل، يعرف أنه ذنب، فمهما اقترفه ومهما فعل يبقى له حق الإسلام، ودوري ودورك أن احنا ننصح له ونذكره بالله ونأمره بمعروف وننهى عن منكر، خلاص. طيب، وإحنا كلمنا عن الهجر ضوابطه في الدرس الماضي، ففيش يعني بدعال التكرار يعني. فإذا إلقاء السلام سنة مندوبة تصل لإلزام، الرد واجب. نعم.
Nach all diesen Verboten, die wir erwähnt haben, liebe Geschwister, im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert ist, haben wir erwähnt, dass dieser gesagt hat oder dass dieser verschiedene Punkte erwähnt hat, die zur islamischen Brüderlichkeit führen sollten. Danach fährt der Prophet sallallahu alaihi wasallam fort, indem er sagt, sondern seid im Dienste Allahs Brüder. Sondern seid im Dienste Allahs Brüder. Manche Gelehrten haben das dahingehend geläutert, indem sie gesagt haben, derjenige, der all diese Eigenschaften verinnerlicht hat und danach lebt und so mit seinen Brüdern umgeht, das ist derjenige, der es im Endeffekt wirklich dazu schafft, die endgültige Brüderlichkeit bei Allah Azza wa Jalla zu erlangen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sondern seid im Dienste Allahs Brüder. Das heißt, all das, was dazu führen kann, dass die islamische Brüderlichkeit gestärkt wird, ist im Endeffekt entweder eine Pflicht oder es ist eine Tat, die dahingehend nicht verpflichtet im Sinne einer Pflicht, sondern dahingehend als hoch angesehen ist, dass man diese vollziehen sollte. Ebenfalls, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Anrecht des Muslims gegenüber des anderen Muslims sind sechs.
Das Anrecht eines Muslim gegenüber eines anderen Muslims sind 6. Das heißt, wenn man das auf gut Deutsch sagt, ja, mein Anrecht gegenüber dir als Muslim sind 6 Anrechte. Erstens sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du ihn auffindest, so musst du ihn grüßen. Das war Nummer 1. Nummer 2, wenn er dich einlädt, so sollst du seiner Einladung folgen. Das fällt uns eigentlich immer am leichtesten. Ne? Dritter Punkt, wenn er von dir einen Ratschlag möchte, dann gib ihm einen Ratschlag. Nummer 4, wenn er niest und Allah dankt, dann sagen wir, wie wir sagen, Erhamuk Allah. Nummer 5, wenn er krank ist, dann solltest du ihn besuchen. Nummer 6, wenn er tot ist, so folge ihm. Also nicht so, folge ihm, so bring dich um, sondern wenn der tot ist, dann folge seiner Bestattung sozusagen. Das heißt, ich wiederhole nochmal, das Anrecht eines Muslims gegenüber eines anderen Muslims sind 6. Erstens, wenn du ihn auffindest, so sollst du ihn grüßen. Zweitens, wenn er dich einlädt, so sollst du seiner Einladung folgen. Drittens, wenn er von dir einen Ratschlag möchte, dann sollst du ihm einen Ratschlag geben. Viertens, wenn er niest und Allah dankt, dann sagst du, Erhamuk Allah. Fünftens, wenn er krank ist, so solltest du ihn besuchen. Sechstens, wenn er tot ist, so solltest du seiner Beerdigung folgen, bis er bestattet wird, seiner Bestattung. Im Arabischen wird hier das Wort Al-Haq, das Anrecht, benutzt. Das Anrecht, liebe Geschwister, kann verschiedene Deutungen haben. Man kann sagen, wenn wir sagen, das Anrecht eines Muslims gegenüber eines anderen Muslims, dann kann das entweder eine Pflicht sein, das heißt, es ist für dich verpflichtet, oder es ist keine Pflicht, sondern wie beispielsweise, wenn wir sehen, eine Sunna Mu'akkada, beispielsweise, eine Sunna Mu'akkada ist ja keine Pflicht in dem Sinne, aber sie ist dahingehend so stark empfohlen, dass sie fast schon an eine Pflicht herankommt. Aber sie wird keine Pflicht. Das heißt, wenn wir sehen, dass beispielsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr euch auffindet, dann sollte man sich grüßen. Das ist keine Pflicht. Aber trotzdem, wie wir erwähnt haben, dahingehend so stark empfohlen, dass man es vollziehen sollte. Das heißt, wenn ich einen Muslim sehe, und das ist das, was viele falsch verstehen. Viele denken, wenn ich einen Muslim sehe, den ich kenne, dann grüße ich ihn. Aber das ist falsch. Wie der Sheikh gesagt hat, das gehört sogar, wie die Gelehrten sagen, zu den Zeichen der Stunden, dass man sich nur noch grüßt, wenn man jemanden kennt. Aber der Muslim sollte eigentlich nicht so sein. Das heißt, man sollte sich eigentlich grüßen, ganz egal, ob man sich kennt oder nicht. Und das ist ebenfalls in einem anderen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam noch näher erläutert, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, war nicht bei demjenigen, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist. Das ist eine Art und Weise des Schwurs natürlich bei Allah. Denn wenn wir sehen, in wessen Hand ist die Seele Muhammads, bei Allah, also hat er gesagt, bei Allah. Das heißt, war nicht bei demjenigen, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist, ihr werdet nicht in das Paradies eintreten, bis ihr gläubig seid. Und ihr werdet nicht gläubig, bis ihr euch liebt. Soll ich euch denn auf eine Sache hinweisen, wenn ihr diese vollzieht, dann werdet ihr euch lieben? Und so sagte er, verbreitet den Friedensgruß. Das heißt, wir sehen uns diese Kette an, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist, ihr werdet nicht in das Paradies eingehen, bis ihr glaubt. Das heißt, Voraussetzung ist, dass du glaubst. Und dann sagt er, und ihr werdet nicht glauben, bis ihr euch liebt. Das heißt, derjenige, der gläubig werden soll, man sollte sich lieben. Und dann sagt er, soll ich euch wahrlich auf eine Sache hindeuten, wenn ihr diese tut, dann werdet ihr euch lieben. Und so sagten sie ja, und so sagte er, verbreitet den Friedensgruß. Das heißt, wenn es ausschlaggebend ist für den Eintritt ins Paradies, dass ich ein Gläubiger bin, und es ausschlaggebend ist für einen Gläubigen, dass man sich liebt, und dass es ausschlaggebend ist für denjenigen, der sich liebt, dass er den Friedensgruß erwidert, das heißt, der Friedensgruß ist der Baustein in dieser Hinsicht, komplett, was das angeht. Das heißt, man sollte den Friedensgruß sich geben, man sollte sich begrüßen. Und der islamische Friedensgruß, und das ist das, wo der Sheikh einen kleinen Ausflug ins Saarländische gemacht hat, wie man hören konnte, Guten Tag und ähnliches. Der islamische Friedensgruß, so wie es uns unsere Religion beigebracht hat, ist Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selbst auf unserer Sprache, und damit meine ich nicht das Deutsche, selbst auf unseren Sprachen, sowas wie Guten Morgen oder ähnliches, mag sich vielleicht im ersten Moment normal anhören, aber es ist nicht so, wie man es eigentlich, denn der islamische Friedensgruß ist Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, als er zum Islam konvertiert ist, vorher hieß er Abdu Amr, vorher hieß er Abdu Amr, und dann ging er dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie heißt du? Und er sagte Abdu Amr, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, nein, vielmehr ist dein Name Abdurrahman. Das heißt, ab diesem Tag hieß er Abdurrahman ibn Auf. Dann kam Abu Jahl zu ihm und hat ihm gesagt, yani, guten Morgen, O Abu Amr. Und dann hat er ihm nicht erwidert. Und dann hat Abu Jahl wieder gesagt, guten Morgen, O Abu Amr. Und dann hat er ihm wieder nicht erwidert. Dann hat er ihm gesagt, wahrlich, was meinen Namen betrifft, so hat mich der Prophet genannt, Abdurrahman. Und was unser Friedensgruß angeht, so ist er, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das heißt, so sehen wir das, auch wenn wir es als sprachlich, als eine kleine Sache sehen, egal ob ich sage Gemoy oder sagen Guten Tag oder ähnliches, aber islamisch gesehen ist es so, wie Abdurrahman ibn Auf hier gesagt hat, und wenn es um meinen Namen geht, dann ist mein Name Abdurrahman ibn Abdurrahman. Und wenn es um die Begrüßung geht, so ist unsere Begrüßung, yani die der Muslime, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und das ist das, was man sich aneignen sollte. Dass man sich grüßt mit dem islamischen Friedensgruß. Denn es gibt wahrlich keinen schöneren Gruß, als dass du zu jemandem sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganz egal, wie man sagt, guten Morgen, oder ganz egal, wie schön sich das anhören mag, vielmehr ist der schönste Friedensgruß und der schönste Begrüßung, dass man sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani, es gibt keinen schöneren Friedensgruß. Yani, der Friede, der Segen, die Barmherzigkeit, alles auf einmal. Und so sollten sich die Muslime grüßen, liebe Geschwister. Aber heutzutage sehen wir halt auch oft, dass die Muslime oder die Gegner der Muslime versuchen, yani, genau an solchen Punkten anzupacken. Yani, auch wenn wir sie als kleine Sache sehen oder ähnliches. Aber indem sie versuchen, uns anderes aufzutischen, beispielsweise wie man sich grüßen sollte und so weiter und so fort. Wir sehen auch beispielsweise, wie die Kinder erzogen werden. Ganz egal, ob das mit verschiedenen Zeichentrickfilmen zu tun hat oder ähnliches, dass man immer die muslimischen Vorbilder als etwas Schlechtes darstellen möchte und die anderen Vorbilder immer als etwas Gutes darstellen möchte. Ja, sei es jetzt Vorbilder von Atheisten oder ähnliches, ja, die Zeichentrickfiguren, die irgendwie allmächtig sind oder göttliche Eigenschaften haben oder sowas. Diese werden immer gut gezeigt. Aber wenn es um muslimische Vorbilder geht oder so, dann versucht man, diese oft in den Dreck zu ziehen. Ja, wie beispielsweise, wenn man yani, über Harun al-Rashid redet, ja, dann sagt man, der war jemand, der nur ans Heiraten gedacht hat und so weiter und so fort und dies und das und dies und das. Aber vielmehr, yani, Harun al-Rashid ist derjenige, der das eine Jahr Hajj getan hat, das andere Jahr drauf hat der Dschihad, yani, gekämpft wie Sabilillah. Yani, Harun al-Rashid, der unter den Füßen von yani, Malik ibn Anas yani, gesessen hat und vor ihm gelernt hat und so weiter und so fort. Das heißt, hier sehen wir, dass man ganz klar versucht, gewisse Werte auszulöschen bzw. diese zu verändern, dass man den Ursprung der Muslime vergisst oder ähnliches. Das heißt, liebe Geschwister, die Begrüßung sollte durch die Aussprache des Friedensgrußes sein. Yani, nicht, wenn ich jemanden sehe, dass ich ihm einfach zuwinke oder ähnliches, ja, sondern der islamische Friedensgruß ist, dass du zu deinem Bruder sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani, wenn er jetzt beispielsweise, wenn du dabei die Hand hebst oder winkst, das ist ja natürlich jetzt nichts Schlimmes dabei, aber trotzdem sollte man darauf achten, dass der Friedensgruß die Begrüßung bleibt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Was yani, noch besser ist, dass man sich dabei sogar die Hand gibt. Ja, dass man sich beispielsweise dabei die Hand gibt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn sich zwei Muslime begrüßen, die sich dabei die Hand geben, dann fallen die Sünden so lange runter, solange sie sich die Hand geben, wie die Blätter von einem Baum runterfallen. Und dies ist eine gewaltige Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und vielmehr, und das ist das, was wir vorhin kurz angeschnitten haben, wenn wir gesagt haben, dass das Begrüßen oder das Aussprechen des Friedensgrußes keine Pflicht ist, aber das Erwidern des Friedensgrußes ist eine Pflicht. Yani beispielsweise, wenn jemand zu dir kommt und er sagt dir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dann ist es deine Pflicht, dass du ihm darauf antwortest. Und wie wir eben ebenfalls kurz angeschnitten haben, ist, dass man diese Krankheit, die sich heute verbreitet hat, dass wir diese yani nicht praktizieren, dass wir zu denjenigen gehören, die versuchen, diese Eigenschaft zu ändern. Nicht, dass ich an einem Kreis vorbeigehe, yani ich gehe an Personen vorbei, die ich kenne, egal wo sie jetzt sind, und ich gucke, kenne ich jemanden von denen? Nee, ich kenne niemanden von denen, ich gehe einfach weiter. Das sollte nicht sein. Oder dass, wenn ich eine Person kenne, dass ich zu dieser Person gehe, diese begrüße und dann wieder weitergehe. Vielmehr sollte es sein, dass man sich allesamt begrüßt. Die Muslime begrüßt, egal ob man sie kennt oder nicht. Natürlich schadet es nicht, wenn ich in eine Gruppe gehe, ich kenne jemanden von denen. Ja, nee, schadet nicht, wenn ich denjenigen, den ich kenne, beispielsweise stärker begrüße oder umarme oder ähnliches. Aber trotzdem sollte man den Friedensgruß der ganzen Gruppe geben. Oder beispielsweise, wenn ich an einer Gruppe vorbeigehe und da ist eine bestimmte Person und diese Person yani, besonders begrüße. Ja, beispielsweise ich gehe an einer Gruppe vorbei und da ist vielleicht ein Sheikh dabei oder ähnliches, eine wissende Person. Ich begrüße die ganzen Brüder, aber zusätzlich gehe ich vielleicht zu dem Sheikh und umarme ihn oder ähnliches. Einfach nur, um seinen Stellenwert zu zeigen, um seinen Stellenwert zu respektieren. So viel dazu, wie er gesagt hat. Und wenn man sich anfindet oder wenn man sich sieht, dann sollte man sich begrüßen.
Min ahkami as-salam, idha ألقى المسلم السلام على المسلم إن كان وحده فرض عين عليه الرد يجب أن يرد وإلا يأثم. طب إن ألقى السلام على جماعة من المسلمين إن رد بعضهم أصبح الرد في الحق الآخرين سنة، فده اسمه فرض كفاية. يعني من سلم على جماعة أصبح فرض كفاية الرد، فإن قام البعض بالرد سقط الإثم عن الكل وأصبح في حق الباقين سنة. طيب عندنا أيضا من ضمن حقوق المسلم إذا دعاك فأجبه، هل إجابة الدعوة واجبة؟ قال جمهور العلماء إن كانت في وليمة العرس فهي واجبة، وليمة العرس فهي واجبة، أما في بقية الدعوات سنة مؤكدة تصل لدرجة الإلزام، لكن لا يأثم تاركها، لا يأثم تاركها. يعني مثلا دعاك على الغداء عنده سنة مؤكدة، دعاك على عقيقة سنة مؤكدة، لكن دعاك على وليمة واجبة، واجب أن تحضر وليمة عرسه، واضح؟ فده قول الجمهور. طيب هل الوجوب كده على الإطلاق؟ نقول لك لا، بشرط ألا يترتب على حضور الدعوة معصية أو مخالفة. دعاك على وليمة العرس وجايب فرقة موسيقية ورقص، ما ينفعش، ما لبيش، لا يجب عليك التلبية، لأن تلبية الدعوة مناطة بالطاعة. فإن كان يقول لك معلش أصل الفرح مش عارف فين وعاملين قاعة وجايبين فرقة، جزاكم الله خير، أنا لا أحضر مثل هذه المجالس ولا ألبي دعوتك. بس لماذا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن دعوة الوليمة واجبة بشرط عدم المخالفة وبشرط عدم المعصية، وألا يكون عندك عذر. قد يدعوك لوليمة عرس وأنت عندك عذر شرعي يمنعك من الذهاب، فبين له عذرك ولا تذهب، ولا تذهب. بقية الدعوات على الندب، على الندب، وبرضو ضابطها ألا يترتب عليها معصية، وده معناه وإذا دعاك فأجبه. بعد كده من حقوقي عليك عيادة المريض، إذا مرض فعده. العلماء على أن عيادة المريض فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض أصبح في حق الباقين سنة. يعني مثلا أخي فلان مريض، خلاص معنا بيصلي في المسجد، عددنا في المسجد زي ما انتم شايفين كده 20-30، قام الشيخ ارتكن مع عبد الكريم وراحوا زاروه، الحمد لله رفعوا عن الحرج عن الجميع، ما دام قاموا بواجب العياده كمسلمين من هذه البيئه يبقى سقط الاثم عن الباقين واصبح في حقنا جميعا يندب وسنه وليس ايه بفرض ياثم تاركه. اذا عياده المريض الراجح في اقوال العلماء انها فرض على الكفايه. ايضا من حق المسلم عليك اذا استنصحك فانصح له، طلب منك النصيحة، العلماء على أن النصيحة واجبة يأثم تاركها. يعني مثلا جاءك يا فلان، فلان تقدم ليشاركني في عمل ما وأنت تعرفه وأنا لا أعرفه فأخبرني عنه، هنا يجب أن تخبره. إن كان هذا الشخص لا ليس من أهل الثقة ولا يؤتمن، قل له ليس بأمين لا تشاركه، هكذا. هذه واجبة وهذه ليست من الغيبة، هذه ليست من، بالعكس هذه يسمى العلماء من الغيبة الواجبة، من الغيبة الواجبة يجب عليك. لماذا؟ لأنك بترفع شر وضرر عن مسلم. ربما يكون نصاب يروح يشاركه في الشغل يأكل أمواله، خلاص تكون أنت السبب، فلابد أن تفصح. أو آخر يأتيك فلان تقدم لخطبة ابنتي وأنا لا أعرفه، يا شيخ أنت تعرفه أخبرنا عنه أخلاقه دينه، لابد أن أفصح بالحق، أقول هذا لا يؤتمن لا تزوجوه، واضح؟ ده نصيحة واجبة ما ينفعش فيها الكتمان يا إخوة، ودي من الغيبة الواجبة، من الغيبة الواجبة يجب عليك النصح، لقول النبي الدين النصيحة ولقول هنا وإذا استنصحك فانصح له، يبقى أصبحت النصيحة واجبة يأثم تاركها بضوابط الشرع. أيضا من حق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس فحمد الله فشمت. قال العلماء يجب تشميت العاطس لمن سمعه يحمد، يعني عبد الكريم قال تشي وما قالش الحمد لله، ما بقاش واجب ان انا شميته. امتى يجب؟ إذا حمد. طب لم يحمد ولا يعرف الحكم، ذكره فإن قال شمته. وكثيرون يعرفون الحكم، ليش تقول لي فلان يحمد؟ لك من حمات بس في سري، ما ينفعش. لازم تحمد بصوت مرتفع عشان أنا أسمعك، عشان أشمتك، لأنك لو لم تحمد مش هشمتك، خلاص كده. فنقول له كده، وحديث النبي حتى في رواية أخرى: من عطس فحمد الله فشمته، من عطس فلم يحمد الله فلا تشمته. نه. طيب عطس فحمد فشمته، يبقى واجب على من سمعه أن يشمت، من لم يسمعه لا يجب عليه، لا يجب عليه. يذكره: يا فلان قل الحمد لله. خلاص، فننتبه لهذه الأحكام، لأن طبعا أحكام خائبة بين كثير من المسلمين. أيضا من حق المسلم على أخيه المسلم إذا مات فاتبعه. اتباع الجنائز من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل. يعني فلان مات بيننا، الحمد لله في من المسجد من قام بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله لقبره، خلاص رفع عننا الحرج. فكل من لم يتمكن من الذهاب أو لم يحضر لا إثم عليه، لأن أهل المسجد قاموا بالواجب، لأن اتباع الجنائز كحق للمسلم على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم. إذن يا إخوة، لا بد أن يحرص المسلم على كل ما يثبت رابطة الإخاء الإيماني. خلاص، وكونوا عباد الله إخوانا، المقام ضاق بنا والحديث ما زالت فيه فوائد، فنرجئ الحديث عن تلك الفوائد إن قدر بقاء وكان لقاء.
Wir kommen zum letzten Abschnitt des Vortrags, liebe Geschwister. Und hier ist es wichtig, wie wir vorher erwähnt haben. Wir haben gesagt, dass manche dieser Eigenschaften eine Pflicht sind und manche sehr hoch angerechnet sind, aber trotzdem keine Pflicht sind. Bezüglich der Pflicht wird im Islamischen wird unterteilt. Einmal, ob es verpflichtend ist, yani, Fardain und Fardkifaya wird unterteilt. Fardain bedeutet, liebe Geschwister, dass es verpflichtend ist für jeden Muslim. Und Fard Kifaya bedeutet, dass es verpflichtend ist für die Muslime, aber diese Pflicht entfällt, wenn es einer praktiziert. Ja, beispielsweise, wir haben gesagt mit dem Salam, das Erwidern des Salam ist eine Pflicht. Jetzt kommt eine Person hier rein und er sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die Gelehrten sagen, dass das Erwidern eine Fard Kifaya ist. Ja, vielleicht sollte man sich wirklich diese Begriffe einprägen, weil das ist in der islamischen Rechtsprechung auch bei vielen Urteilen wird das sehr, sehr oft angewendet und sehr, sehr oft hört man diese Begriffe. Das heißt, wenn jetzt jemand, wenn wir sagen, die Gelehrten sagen, das Erwidern des Salam ist Fard Kifaya und kein Fard Ain. Das heißt, wenn jetzt jemand hier reinkommt und er sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wenn wir sagen, es ist Fard Kifaya, dann bedeutet das, es ist ausreichend, wenn es einer gibt. Yani jetzt kommt jemand rein und er begrüßt uns als Jama'a. Es ist ausreichend, oder sagen wir, die Pflicht entfällt oder die Pflicht ist erfüllt, wenn eine Person diesen Salam erwidert und er ihm sagt, Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn die anderen alle ruhig sind, ist keiner von ihnen in der Sünde. Aber es ist trotzdem erwünschenswert, wenn natürlich jeder diesen Salam erwidert. Aber wenn er reinkommt und einer erwidert ihn, dann ist diese Pflicht entfallen. Wenn er reinkommt und er gibt den Salam und niemand erwidert ihn, sind alle, haben alle gesündigt in der Hinsicht. Fallen alle unter dieses Verbot, beziehungsweise dieses Gebot, den Salam zu erwidern, was sie nicht vollzogen haben. Das heißt, ich hoffe, dass es einigermaßen klar kommt. Ich versuche es ein bisschen näher zu verdeutlichen, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist, was viele, viele islamische Urteile angeht. Ja, sei es jetzt, wir erwähnen gleich noch ein bisschen was. Das heißt, wie gesagt, kommt er rein, gibt er den Salam, es ist verpflichtend, dass man den Salam erwidert. Hat ihn einer erwidert, ist es vollkommen ausreichend für die ganze Jama'a. Hat ihn niemand erwidert, haben alle gesündigt, weil niemand dieses Salam erwidert hat. Das Zweite, was wir erwähnt haben, ist, wenn er ihn einlädt, yani wenn dein muslimischer Bruder dich einlädt, dann sollte man ihm folgen. Die Gelehrten sagen, das Befolgen hier ist als eine Pflicht gemeint, aber nur, was sein Hochzeitsessen angeht. Ja, das, nur, was sein Hochzeitsessen angeht. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und er heiratet, ja, und er sagt zu dir, Bruder, hör mal zu, ich heirate an dem und dem Tag, du bist zu meiner Walima eingeladen. Dann ist es für dich als Muslim eine Pflicht, dieser Einladung zu folgen. Außer dieser Befolgung der Pflicht kommen andere Sünden. Und wir kommen zu einer weiteren wichtigen islamischen Regel. Auch das sollte man sich am besten sehr, sehr gut einprägen.
Weil das ein Gesetz ist, sowas wie so ein kleines Universalgesetz, das man in vielerlei Hinsicht anwenden kann. Kein Gehorsam dem Geschöpf, während man Ungehorsam dem Schöpfer zeigt. Kein Gehorsam gegenüber einem Geschöpf, solange man ungehorsam dem Schöpfer ist. Oder während man ungehorsam dem Schöpfer ist. Ja? Beispielsweise, wie wir hier gesagt haben, es ist eine Pflicht, dieser Einladung zu folgen, wenn es ein Hochzeitsessen ist. Ja? Er sagt zu dir, hör mal zu, Bruder, dann und dann heirate ich, du bist zu meiner Walima eingeladen. Erfährst du nun von ihm, dass er eine Halle gemietet hat und 3 DJs bestellt hat und eine Liveband und so weiter und so fort, und da wird getanzt bis ins Morgengrauen und so weiter und so fort, dann ist das für dich keine Pflicht. Denn, wie wir gesagt haben, kein Gehorsam dem Geschöpf, während man ungehorsam dem Schöpfer zeigt. Das heißt, wie wir gesagt haben, lädt er dich ein zu seiner Hochzeit, ist das für dich eine Pflicht, außer bei Erfüllung dieser Pflicht begehst du Ungehorsam gegenüber Allah, oder, was auch eine Ausnahme ist, dass du wirklich schon verplant bist an dem Tag. Natürlich mit was Wichtigem. Nicht, dass du sagst, Bruder, ich will RTL 2 gucken an dem Abend, ich kann wirklich nicht kommen. Ja? Sondern, dass du wirklich verplant bist in dieser Hinsicht. Dass du sagst, Bruder, es tut mir wirklich leid, aber ich habe beispielsweise an dem Tag schon das und das vor, das habe ich schon länger vor, das kann ich nicht verschieben. Das ist, islamisch gesehen, eine legitime Entschuldigung und diese ist auch anerkannt. Trifft nichts von dem zu, es ist kein Ungehorsam dabei. Und du bist nicht verplant, ist es für dich eine Pflicht, dieser Einladung zu folgen. Das Dritte, dass man, wenn er krank ist, dass man ihm einen Besuch abstattet. Auch das ist Fard Kifaya. Bedeutet, wie wir vorhin gelernt haben, erfahren wir jetzt, dass ein Bruder im Krankenhaus ist, beispielsweise er ist hier in Merzig oder Dillingen, Salü hier die Kante, der ist im Krankenhaus, und von der Jama'a geht jetzt beispielsweise Bruder Ertekin mit Bruder Ibrahim oder wie auch immer, die gehen diesen Kranken besuchen, dann ist diese Pflicht entfallen. Geht ihn niemand besuchen, haben alle Ungehorsam gezeigt. Ja, wie wir vorhin gesagt haben, und ich denke, das ist ja mittlerweile angekommen. Viertens, wenn er dir von dir einen Ratschlag verlangt, dann sollst du ihm diesen Ratschlag geben. Hier sagen die Gelehrten, es ist Pflicht. Aufgrund dessen, weil auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Din und Nasiha, die Religion ist der Ratschlag. Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommt, beispielsweise, der möchte zu dir sagen, hör mal zu, Bruder, es geht um Folgendes, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte mit dem Bruder XY ein Geschäft aufmachen. Ja, oder wir wollen ein Business miteinander machen oder ähnliches, wir haben was vor, eine gute Geschäftsidee, die könnte klappen. Du kennst aber diesen Bruder besser als ich, gib mir einen Ratschlag, soll ich mit ihm dieses Geschäft eingehen oder nicht? Hier sagen die Gelehrten, ist es ein pflichtiges Lästern. Dieses Lästern ist für dich eine Pflicht. Lästern ist ja eigentlich verboten, aber in der Hinsicht ist das Lästern für dich eine Pflicht. Das heißt, wenn du beispielsweise sagst, der Bruder, der taugt zu nichts, wenn du ihm Geld gibst, der geht das ins Casino verzocken, mit dem kannst du nichts anfangen, dann musst du dem das sagen. Musst du nicht denken, oh nee, ich kann ihm das nicht sagen, weil das ist ja Lästern und so weiter. Das ist falsch. Das Lästern hier ist eine Pflicht. Oder beispielsweise, jemand kommt zu dir und sagt dir, Bruder, hör mal zu, da gibt es den Bruder XY aus der Moschee, der möchte meine Tochter heiraten. Du kennst ihn, ich kenne ihn nicht. Was sagst du dazu? Natürlich sollte die Person, zu der du gehst, und auch eine vertrauenswürdige Person, nicht, dass du zum größten Lügner der Jama'a gehst und du sagst ihm, hör mal zu, gib mir mal einen Ratschlag. Ja? Sollte eine vertrauenswürdige Person sein. Du sagst ihm, der Bruder XY, der möchte meine Tochter um ihre Hand anhalten. Was sagst du zu ihm? Wenn du weißt, dass du ihn jedes Wochenende siehst und der ist am Saufen und der ist, was weiß ich, was er macht, musst du ihm sagen, hör mal zu, Bruder, das und das und das und das, das kenne ich von ihm. Natürlich umgekehrt auch, wenn er ein vertrauenswürdiger, guter Bruder ist, ja, dann musst du natürlich ebenfalls dasselbe sagen. Musst du ihm sagen, der ist dafür geeignet, der ist ein guter Mann, guck mal, man sieht ihn in der Moschee und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist das Ratschlaggeben eine Pflicht, und wenn du denkst, es ist Lästern, hast du dich geirrt, vielmehr ist es eine Pflicht, dass du diese Dinge erwähnst. Fünftens, wenn er niest, dann sollst du ihm Irhamukallah sagen, aber nur wenn er Allah nennt. In einer anderen Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte er, wenn jemand von euch niest und wenn jemand niest und er sagt nicht Alhamdulillah, dann sagt ihm nicht Yarhamukallah. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Runde bin und jemand niest und er sagt Alhamdulillah, dann sage ich ihm Yarhamukallah. Niest er und sagt nichts, bin ich still. Außer ich weiß, dass er kein Wissen hat in dieser Angelegenheit, dann sage ich ihm, hör mal zu, Bruder, eigentlich sollte es so sein, du niest, du sagst Alhamdulillah, derjenige, der bei dir ist, der sagt Alhamdulillah und so weiter und so fort, dann sagst du ihm das. Wenn du ihm das sagst und er praktiziert es immer noch nicht, sagst du ihm nicht Alhamdulillah, aufgrund dessen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das abhängig gemacht hat, indem er sagt, wenn jemand von euch niest und Alhamdulillah sagt, dann, also dann ist die Folge, ja, dann sagt ihm Erhamukallah. Das sechste ist, dass man seinem Tod folgen sollte, und wie wir gesagt haben, ist damit die Bestattung gemeint, und dies ist auch Fard Kifaya. Das heißt, wenn ich beispielsweise war, hier in Merzig gibt es jetzt einen islamischen Friedhof, der Bruder XY ist gestorben und ich sehe, von der Jama'a sind 3, 4 Leute mitgegangen, dann ist diese Pflicht entfallen, geht niemand mit, hat jeder gesündigt, gehen ein paar mit, ist diese Pflicht entfallen, und dass man trotzdem folgt, ist eine Sunna und ist eine Sache, die beliebt ist. Also, liebe Geschwister, sehen wir, dass es ganz, ganz, ganz viele Eigenschaften gibt, die der Prophet in verschiedenen Aussagen erwähnt hat, die lediglich, was heißt lediglich, die so gewaltig sind, dass sie dazu dienen, wie man wirklich islamische Brüderlichkeit so liebt, so lebt, wie es Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorgeschrieben haben, indem wir uns versuchen, an all diese Dinge zu halten. Ihr sagt diese Worte, bitte bei Allah azawajal für mich und euch um Vergebung. Ihr seht, die Zeit ist knapp geworden. Wenn Allah azawajal so vorhergeschrieben hat, werden wir genau da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam.